Kind erzählt, es werde geschlagen. Was kann ich tun? Puh, also eine Frage, die einen erst einmal leer schlucken lässt und zum Nachdenken anregt. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast im Rahmen des Lehrgangs Mediation im wunderschönen Schloss Hofen in Lochau. In diesem Podcast sprechen wir übergeordnet von häuslicher Gewalt als Gegenstand der Gesellschaft. Häusliche Gewalt ist ein weltweites Problem und kommt in allen Gesellschaftsschichten und Kulturen vor. Sie umfasst psychische, physische sowie sexualisierte und wirtschaftliche Gewalthandlungen, die innerhalb des häuslichen Rahmens geschehen. Also zum Beispiel innerhalb der Ehe, der Partnerschaft oder zwischen Familienmitgliedern. Sie kann in verschiedenen Formen auftreten, von offensichtlichen körperlichen Verletzungen bis hin zu subtiler emotionaler Manipulation oder Kontrolle. Gewalt hat also verschiedene Formen und kann uns alle betreffen. Fast die Hälfte aller Gewaltstraftaten geschieht zu Hause. Denn rund 40% der polizeilich registrierten Straftaten passieren im häuslichen Bereich. Die Bekämpfung dieser Gewaltform ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Es liegt in unserer Verantwortung und das Engagement aller ist vonnöten. Von Einzelpersonen über Gemeinschaften zu Institutionen bis hin zur Regierung. Es ist wichtig, eine Gesellschaftskultur der Nicht-Toleranz gegenüber Gewalt zu fördern. Und jetzt konkret, was macht die Schweiz als Regierung dagegen? Vor knapp 2 Jahren hat der Bundesrat den Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der Istanbul-Konvention verabschiedet. Gemäß Istanbul-Konvention nämlich gilt häusliche Gewalt als Menschenrechtsverletzung. Mit dieser Ratifizierung des Übereinkommens hat sich die Schweiz dazu verpflichtet, diese Gewaltformen zu verhindern und zu bekämpfen. Mein Name ist Ladina Gubser und ich arbeite im Kinderschutzzentrum in St. Gallen. Wir fühlen uns zuständig, wenn Kinder und Jugendliche von psychischer, physischer oder sexualisierter Gewalt betroffen sind. Wir beraten die Betroffenen, deren angehörigen Personen oder das Umfeld der betroffenen Kindern und Jugendlichen. Außerdem beraten wir auch ganz oft Fachpersonen, die innerhalb ihrer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, wie zum Beispiel SchulsozialarbeiterInnen, SozialpädagogInnen, Beistandschaftspersonen, Fachpersonen in Pflege oder Betreuung oder auch schon mal PsychologInnen. Wir beraten im psychosozialen Bereich, wie auch in juristischen Belangen, machen Anzeigeberatung oder bieten Begleitung im Strafverfahren an. Dies soweit zur Orientierung und nun zum Eingemachten. Ein Kind erzählt, es werde geschlagen. Was kann ich tun? Diese Frage haben wir innerhalb der Beratung von Fachpersonen ganz oft gehört. Und deshalb hat das Kinderschutzzentrum einen Leitfaden dazu entwickelt, der speziell auf den Schulkontext ausgelegt ist, sich also hauptsächlich an SchulsozialarbeiterInnen und an die Schulleitung richtet. Zum Inhalt des Leitfadens: Ein Kind erzählt, es werde geschlagen, was kann ich tun? Ich habe den Leitfaden nun vor mir und werde euch nun einen kleinen Einblick in den 4-seitigen Leitfaden geben. Und zwar soll dieser Leitfaden auch unbedingt zur Orientierung gelten, zur Orientierung dienen und soll keineswegs die Fachberatung durch die Beratungsstelle des Kindesschutzzentrums ersetzen. Es sollte lediglich eine Unterstützung sein, wie vorgegangen werden kann. Der Leitfaden geht auch davon aus, dass das Gespräch, in diesem Fall die Schulleiterin und der Schulsozialarbeiter führt, wobei die Schulleitung den konfrontativen Teil übernimmt, die Eltern also mit den Aussagen des Kindes konfrontiert und auf der anderen Seite im Beispiel des Leitfadens der Schulsozialarbeiter die anschließende Beratung und Begleitung der Eltern, also eine unterstützende Rolle einnimmt. Die Planung des Zeitpunkts bzw. des Wochentags ist durchaus entscheidend. So zum Beispiel empfiehlt der Leitfaden auch, ein solches Gespräch unbedingt Anfangswoche zu machen, Montag, Dienstag, allerspätestens Mittwoch, dass man einfach noch Beobachtungstage hat. Ein solches Gespräch sollte also unbedingt oder überhaupt nicht dann Donnerstag oder Freitag geführt werden, weil man sonst ja das Kind im schlimmsten Fall nach so einem Gespräch ins Wochenende zu den gewaltausübenden Eltern entlässt, was natürlich sehr ungünstig ist. Beim Vorgehen ist auch zu beachten, dass man zuerst einen Teil macht, den konfrontativen Teil ohne das Kind. Also das Kind wird informiert, dass die Eltern zu einem Gespräch kommen und es wird auch transparent gemacht, aber nicht allzu lange zuvor, was den Eltern gesagt wird. Da befürchten natürlich die Kinder sehr stark, es werde noch schlimmer, bitte mach das nicht. Da muss dann natürlich ganz gut mit den Kindern geschaut werden, wie wir sie ins Boot kriegen und auch, dass man überprüfende Indikatoren setzt, so dass das Kind möglichst geschützt sein kann. Also der erste Teil verbringt man also mit den Eltern. Danach wird man das Kind dazu holen, sodass man auch die Reaktion auf das Kind von den Eltern überprüfen kann, beobachten kann, wie die Eltern auf das Kind reagieren, welche Botschaften die Eltern dem Kind geben. Es kann auch innerhalb des vorangegangenen Gesprächs Botschaften erarbeitet werden können. Was wollen die Eltern vielleicht dem Kind auch sagen? Und so kann die Schulleitung und Schulsozialarbeitenden auch einschätzen, können sie das Kind nun nach dem Gespräch so nach Hause entlassen oder eskaliert es bereits bei der Begegnung mit dem Kind, dass sie sagen, so nicht, und dann muss notfallmäßig dann vielleicht eine Notunterkunft einbezogen werden mit einer Gefährdungsmeldung durch die KESB. So, nun habe ich versucht, euch einen kleinen Überblick zu schaffen, kurz und knapp, was der Inhalt dieses Leitfadens ist. Und wir gehen weiter, denn ich stelle euch Andreas Heim-Geiger vor. Andi, wie ich ihn nennen darf, arbeitet seit bald 21 Jahren im Kinderschutzzentrum. Mit diversen Aus- und Weiterbildungen, vor allem im systemischen Bereich, hat er die Fachleitung Beratung unter sich. Mit ihm habe ich ein Interview geführt und ihn unter anderem gefragt, wie man denn ein solches Gespräch mit den gewaltausübenden Eltern nennen könnte.
Ja, am besten wäre, wenn man das Gespräch ein Veränderungsgespräch nennen würde oder könnte. Also ich denke, es gibt da viele Namen, die passen würden. Ich denke natürlich, dass die Eltern in diesem Gespräch tatsächlich ja mit etwas konfrontiert werden, nämlich eben den Aussagen ihrer Kinder. Und das ist natürlich schon eine Konfrontation für die Eltern. Von dem her ist jetzt Konfrontationsgespräch nicht einfach falsch. Aber es suggeriert natürlich schon auch, boah, jetzt gehen wir auf Konfrontationskurs, und das wäre ja nicht die Idee. Wir wollen ja nicht auf Konfrontationskurs gehen. Wir wollen ja versuchen, mit den Eltern zusammen einen Weg finden, sodass in Zukunft die Kinder keine Gewalt mehr erleben zu Hause. Das ist die Idee. Ja.
Andi spricht also von einem Konfrontationsgespräch. Wie auch bereits gesagt, suggeriert das Konfrontation, man könnte sich auf einen Kampf vorbereiten. Daraufhin habe ich mir die Frage gestellt, wie könnte man ein solches Gespräch einleiten? Gibt es da irgendwelche Methoden, dass die Eltern nicht direkt mit dem Schutzschild bereits ins Gespräch starten, sich aufbrüsten und wissen, jetzt werden sie konfrontiert, jetzt sind sie bereit für den Kampf?
Ich glaube, es ist enorm wichtig, wenn wir mit den Eltern in den Kontakt kommen, dass wir wertschätzen, dass wir grundsätzlich mal den Eltern unterstellen, sie wollen das Beste für das Kind, auch wenn sie in gewissen Situationen eben auch vielleicht körperliche Gewalt anwenden. Trotzdem würden wir auf jeden Fall den Eltern unterstellen, sie wollen das Beste. Und wir würden auch antizipieren, dass Kindererziehung, Kinderbetreuung, dass das eine hochanspruchsvolle Angelegenheit ist und dass man da an Grenzen kommt, dass das auch völlig normal ist, dass das in jeder Familie vorkommt und dass man als Eltern wirklich an Grenzen stoßen kann und wird und das vermitteln. Und dann ist es auch nicht mehr so, fühlen sich die Eltern vielleicht auch ein bisschen weniger angegriffen, wenn wir das mit ihnen thematisieren. Weil da können sie, glaube ich, meistens mitgehen. Sie wollen auch das Beste für die Kinder. Aber eben die Art und Weise, muss man dann halt noch genauer hinschauen.
Im Leitfaden steht, dass es wichtig sei, direkt und ohne Umschweife die Eltern mit den Aussagen zu konfrontieren. Und zwar in den Worten des Kindes. Ich kann mir vorstellen, dass das in der Fachberatung oft auch ein Knackpunkt sein kann, womit sich im ersten Moment die ratsuchenden Personen, also in diesem Fall Schulleitung oder SchulsozialarbeiterInnen, überfordert fühlen bzw. sich das nicht zutrauen.
Ja, es ist insofern eben auch wichtig, dass wir schnell, in der Regel wir Fachpersonen neigen dazu, dass wir schnell in die Interpretation gehen. Wir hören etwas, zum Beispiel, ich weiß es jetzt auch nicht, der Papa hat mir eine Ohrfeige gegeben und dann interpretieren wir, okay, das ist körperliche Gewalt. Und wenn wir jetzt hingehen und die Situation dann irgendwie sagen, ja, sie haben körperliche Gewalt angewendet, dann weiß der Vater gar nicht so genau oder die Mama, um was es wirklich geht. Körperliche Gewalt kann vieles sein. Also das kann Zigaretten ausdrücken auf dem Körper und so weiter und so fort. Also es gibt unglaublich viele verschiedene Formen von körperlicher Gewalt, leider, muss man sagen. Und es ist wichtig, dass man das, was man wirklich gehört hat, dass man das auch konkret benennt. So wirkt es aus meiner Sicht auch weniger anschuldigend, sondern man benennt einfach das, was man gehört hat und ist nicht irgendwie eine Interpretation, die dann so ankommen könnte bei den Eltern, dass man ihnen etwas in die Schuhe schiebt, was sie gar nicht gemacht haben.
Wie auch Andi bereits jetzt schon gesagt hat, ist sehr wichtig, wie die Gesprächsführung gemacht wird und wie auch auf Ebene der Eltern kommuniziert wird. Aber auch die Schule, die Klarstellung beziehen soll, dass Schläge verboten sind und dass sie als Schule in einer amtlichen Tätigkeit verpflichtet sind, ja, auch den Schutz des Kindes gewährleisten zu können. Die Schule gibt also vor, was sich verändern muss und gibt innerhalb eines solchen Gesprächs den Eltern auch die Möglichkeit zu handeln. Also die Eltern haben die Chance, nach diesem Gespräch ihr Handeln zu überdenken. Wichtig auch, dass man mit den Eltern, bevor das Kind zum Gespräch kommt, wichtige Indikatoren abmacht zur Überprüfung. Also das steht auch im Leitfaden, wie gehen wir weiter. Weiteres Vorgehen. Und so wird den Eltern auch transparent gemacht, dass weiterhin mit dem Kind in Kontakt geblieben wird, also dass die SchulsozialarbeiterIn regelmäßige Termine mit dem Kind hat. Sollte das Kind sich weiterhin äußern, dass die Gewalt zu Hause nicht aufgehört hat, dass es weiterhin zu körperlicher Gewalt kommt, dass den Eltern auch kommuniziert wird, dass dann eine Gefährdungsmeldung bei der KESB, bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, gemacht wird. Auch im Leitfaden verankert ist, dass in regelmäßigen Abständen, in regelmäßigen Standortgesprächen verfolgt wird, wie es läuft, also wie oder ob die definierten Ziele erreicht werden konnten. Wenn die Ziele erreicht worden sind und sich die Situation stabilisiert hat, kann auch mit der Intervention abgeschlossen werden. Auf jeden Fall ein entsprechendes Abschlussgespräch durchführen und die Eltern und das Kind auch informieren. Den Eltern für ihr Engagement und ihre Kooperation danken und diese auch wertschätzen, was sie zur Veränderung der Situation geleistet haben. Gelingt es den Eltern nicht, in eine Kooperation zu kommen, beziehungsweise sie sind nicht bereit, Veränderungsschritte zu machen, oder es muss davon ausgegangen werden, dass das Kind weiterhin Gewalt erfährt oder noch mehr unter Druck gerät, ist eine Gefährdungsmeldung an die KESB zu machen. Ich habe Andy gefragt, wie es dazu kam, einen solchen Leitfaden zu erstellen. Er hat mir daraufhin gesagt, dass Sie aufgrund von vielen Anfragen von Schulen in diese Richtung den Leitfaden von mehr als 10 Jahren erstellt haben. Innerhalb des Beratungsteams wurde es also dann als sinnvoll erachtet, ein Vorgehen zu prüfen, um auch eine einheitliche Linie innerhalb des Kinderschutzzentrums zu fahren. Eine Arbeitsgruppe wurde ins Leben gerufen und der Leitfaden wurde erstellt. In seinem Endprodukt bietet der Leitfaden eine Methode an, die gewaltausübende Eltern möglichst niederschwellig in die Verantwortung nimmt. Nachdem die Beratungen und die Prozesse abgeschlossen sind, habe ich mich gefragt, inwiefern das Kinderschutzzentrum auch von der Nachhaltigkeit eines solchen Konfrontationsgesprächs erfährt. Gibt es da Rückmeldungen?
Also es ist tatsächlich so, dass wir, wenn wir eben diese Fachberatung anhand dieses Leitfadens oder wenn ich diese Fachberatung anhand des Leitfadens mache, dann mache ich eigentlich praktisch durchgehend ab, dass am Schluss eine Rückmeldung kommt, wie es gelaufen ist und ob es gelungen ist, tatsächlich die Situation des Kindes zu verbessern. Und aus meiner Sicht bekomme ich viele Rückmeldungen, die dann tatsächlich auch in die Richtung gehen, die Situation hat sich verbessert, dem Kind geht es gut, dem Kind erzählt jetzt, dass es keine Gewalt mehr erlebt zu Hause. Also das ist durchaus, es gibt immer wieder auch solche Beispiele beziehungsweise Rückmeldungen, dass es in diese Richtung geht. Aber es gibt auch die Situation, dass sich dann die Situation wirklich zuspitzt, dass man davon ausgeht, dass das Kind zum Beispiel dann zumacht nach dem Gespräch, dass es verstockt wirkt, dass es ängstlich wirkt und das sind dann meist eben auch Signale, dass man eine Meldung machen muss, also an die KESB, dass es dann eine Gefährdungsmeldung gibt, wenn es eben nicht gelingt, die Situation des Kindes zu verbessern.
Wie zu Beginn bereits erwähnt, mache ich diesen Podcast im Rahmen des Lehrgangs Mediation. Da darf eine Verbindung zum Thema Mediation natürlich nicht fehlen. Deshalb habe ich mir erlaubt, diese Frage ins Interview mit Andreas Heimgeiger direkt einfließen zu lassen. Worin können also Gemeinsamkeiten zwischen einem Konfrontationsgespräch, wie hier im Leitfaden beschrieben, und einer Mediation liegen?
Also so spontan würde ich denken, dass es durchaus Parallelen gibt. Es gibt ja die verschiedenen Parteien. Es gibt die Partei der Schule, es gibt die Partei der Eltern und dann gibt es noch die Partei des Kindes. Aber es geht ja vor allem dann eben auch die zwei Parteien, Schule und Eltern, wo durchaus würde ich, du hast ja vorhin auch mal gesagt, ist es ein Konfliktgespräch. Also ich würde, Konflikte entstehen ja dadurch, dass es unterschiedliche Sichtweisen gibt, wie etwas gemacht werden soll oder gesehen werden kann. Und das würde ich auch denken, das ist hier der Fall. Es gibt unterschiedliche Sichtweisen, sonst wäre das Gespräch nicht nötig. Und wir haben auch einen strukturierten Ablauf. Also mit dem Leitfaden haben wir eigentlich einen strukturierten Ablauf erarbeitet, wie dieser Konflikt angegangen werden kann und wie der Konflikt in eine Richtung gelenkt werden kann, wo es vielleicht auch für beide Parteien doch irgendwie einen guten Weg gibt. Vielleicht sogar mit dem guten Resultat, dass es auch den betroffenen Kindern und Jugendlichen dann eventuell auch besser geht.
So ein schweres Thema. Und deshalb erlaube ich mir hier einen kleinen Werbeeinschub. Der Leitfaden ist nämlich öffentlich abrufbar auf www.kinderschutzzentrum.ch/fachpersonen. Schaut rein und erzählt es weiter. Wir sind die Opferberatungsstelle für gewaltbetroffene Kinder und Jugendliche und deren angehörigen Personen im Kanton St. Gallen und beider Appenzeller Kantone. So, und jetzt serviere ich euch noch ein letztes Mal echt beeindruckende Zahlen und Fakten. Wir schreiben das Jahr 1978. Vor also 46 Jahren hat die Schweiz das Züchtigungsrecht der Eltern abgeschafft. Da also schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Lustigerweise hat ein Jahr später, 1979, Schweden als das erste Land überhaupt die gewaltfreie Erziehung gesetzlich verankert. Da oben also ein kleines bisschen schneller und fortschrittlicher unterwegs. 19 Jahre später, wir sind im Jahr 1997, hieß es, jedes Kind hat das Recht, vor Gewalt geschützt zu werden. So steht es im Artikel 19 der UN-Konvention über die Rechte des Kindes. Die Schweiz hat das Übereinkommen ratifiziert und sich verpflichtet, es umzusetzen. Dazu gehört ein gesetzlich verankertes Recht für Kinder auf gewaltfreie Erziehung. Und nochmals weitere 26 Jahre später, letzten Sommer 2023, eröffnet der Bundesrat die Vernehmlassung für die Änderung im Zivilgesetzbuch. Wer mitgerechnet hat, kommt auf 45 Jahre, knapp ein halbes Jahrhundert, in dem es die Schweiz geschafft hat, einen Gesetzesartikel für Züchtigung in der Erziehung rauszunehmen und dann bis hin zu einem okay, lass mal einen Gesetzesartikel schreiben, welcher Gewalt in der Erziehung verbietet. Was die gute Schweiz also in den letzten 46 Jahren geschafft hat, haben aber schon 65 andere Länder weltweit geschafft. Bei einem Blick auf einige unserer Nachbarsländer sehen wir, dass Österreich zum Beispiel schon seit 35 Jahren Körperstrafen bei Kindern gesetzlich verboten hat. Deutschland seit 24 Jahren, Liechtenstein seit 16 Jahren und auch Frankreich hat sich vor 5 Jahren getraut. Come on, sogar Turkmenistan ist seit 22 Jahren dabei, Nicaragua seit 10 Jahren, Kolumbien, Korea, Japan, Togo, Guinea, Südsudan. Alle seit vielen Jahren im Club der Gewaltfreien. Naja, zumindest auf dem Papier. Ich bin gespannt, wie lange es noch dauert, bis ich das Zivilgesetzbuch in der Hand halte und den Gesetzesartikel der gewaltfreien Erziehung lesen kann. Bis dahin liegt es in der Verantwortung der Gesellschaft, in der Verantwortung von uns allen, Gewalt in der Erziehung zu bekämpfen. In diesem Sinne auf viel Geduld und Ausdauer. Ade miteinander und danke fürs Zuhören.